Situation. Öffnen Sie diese Kiste besser nicht, sagte Quinn. Die Pistole bebte leicht in seiner Hand.
Oder was, Mr. Quinn? Werden Sie mich betäuben?
Er drückte die Halteklammer nach hinten.
Warum springen Sie mich nicht einfach in die Luft?
Lassen Sie es mich nicht noch einmal sagen. Quinns Stimme war scharf. Verriegeln Sie wieder die Klammern und treten Sie zurück. Brune ließ eine Hand an dem Griff des Deckels, während er sich Quinn zuwandte.
Gent sagte mir, dass Sie ein lausiger Pokerspieler seien, Quinn. Sie wüssten einfach nicht, wie man blufft.
Er hob den Deckel hoch. Es erschien eine runde Scheibe von waffenfähigem Ultritium, die an der Unterseite des Deckels hing. In der Mitte der Scheibe blinkte der daran befestigte Zünder. Vor Schreck sackte ihm der Unterkiefer herunter. Quinn schimpfte. »Sind Sie verrückt? Sie hätten uns alle hochjagen können!« Brune antwortete nicht. Er stand da und starrte den Zünder an, den er einen halben Meter vor seinem Gesicht hielt. »Schließen Sie diesen Deckel ganz vorsichtig!« sagte Quinn. »Und was euch angeht, legt eure verdammten Gewehre hin!« Zunächst legten nur ein paar von Brunes Männern ihre Waffen nieder, aber nach einigen Sekunden taten sie es alle. »Schiebt sie zu mir rüber!« befahl er und hielt den Totmannschalter an seiner Hand hoch über seinen Kopf, damit ihn alle sehen konnten. Er sah wieder zu Brune und beobachtete, wie der große Mann den Deckel mit beinahe komischer Langsamkeit wieder schloss. »Genau so«, sagte Quinn zu ihm, »schön langsam.« Der Zünder fiel vom Deckel. Dann verschwand das Ultritium und offenbarte sich damit selbst als holographische Fälschung.
»Verdammter billiger Kleber«, fluchte Quinn innerlich.
Brune griff an die Pistole an seinem Gürtel.
»Tötet!«
Quinns erster Schuss schleuderte Brune rückwärts über die Kiste. Er suchte unter einem Flügel seines Schiffes Deckung und konnte dabei einen Mann niederstrecken, der nach seinem Gewehr griff. »Nur noch 9 übrig«, dachte Quinn zynisch und hoffte auf einen schnellen Tod. Er hörte, wie die Männer zu beiden Seiten ihre Gewehre aufhoben und zwängte sich in den Landestutzen auf der linken Seite. Mit ein wenig Glück konnte er ihre Zahl vielleicht auf 6 reduzieren. Er schloss die Augen und feuerte blind. Um ihn herum peitschten gleichzeitig die Schüsse mehrerer Gewehrentladungen. Eine halbe Sekunde später war er der Einzige, der noch feuerte. Er nahm seinen Finger vom Abzug und öffnete die Augen. Alle Männer lagen betäubt am Boden. Quinn sah auf seine Betäubungspistole, dann wieder auf die bewusstlosen Männer.
»War ich das etwa?«
Er schaute genauer hin und erkannte, dass, welche Waffe oder Waffen auch immer Brunes Schergen niedergestreckt hatten, es nicht seine kleine Handfeuerwaffe gewesen sein konnte. Mit der Pistole voran schlich er gebeugt vom Landestutzen weg. Als er einen Flügel erreichte, erinnerte er sich an die Scharfschützen. Er sah nach oben, aber entdeckte kein Zeichen mehr von ihnen.
»Was zum Teufel?«
Er stieg über die betäubten Männer und gelangte zu Brune. Dieser starrte ihn durch glasige Augen an, die dennoch einen widerwilligen Respekt verrieten.
»Scharfschützen«, krächzte er. »Sehr clever.«
Ein Gurgeln ertönte aus seiner Kehle. Dann wurde er bewusstlos. Umgeben von all dieser kunstvoll vorgetragenen Gewalt, erkannte Quinn, was passiert war. Es gab nur eine logische Erklärung. Typrin. Ein grausamerer Mensch hätte jetzt vielleicht gelacht. Ein besserer Mensch hätte sich jetzt vielleicht geschämt. Quinn fesselte Brune und seine Männer, knebelte sie, sammelte ihre Waffen ein, lud die Kisten zurück auf die Rosinante und begab sich auf die Suche nach einem anderen Käufer für seine Fracht. Kirk war nicht daran gewöhnt, so viele Menschen auf seiner Brücke zu haben, wenn keine Krisensituation herrschte. Auf der Enterprise gab es momentan keine Krise. Das Schiff war auf dem Weg zurück nach Vanguard. Allerdings waren Spock, Piper und Scotty seit 25 Stunden, seit Xiong die geheimen Details seiner Mission offenbart hatte, fieberhaft damit beschäftigt, die Daten in Xiongs Rekorder zu untersuchen. Spock und Piper arbeiteten an der Wissenschaftsstation 1, während sich Xiong und Scotty an der Station direkt rechts daneben in ihre Arbeit vertieft hatten. Der Yeoman war an diesem Abend kaum dazu in der Lage, für Scotty und Piper ausreichend Kaffee aufzusetzen. Kirk wartete geduldig auf dem Sitz in der Mitte, unterzeichnete die Meldungen über den Energieverbrauch und nippte an seinem seit längerem kalten Kaffee. Bislang hatte er noch keinen einzigen Bericht von irgendjemandem erhalten, der ihm erklärte, was Xiong da eigentlich aufgedeckt hatte. Er sah auf den Chronometer und bemerkte, dass es Zeit wurde, ins Bett zu gehen, als Spock ihn rief.
»Captain?«
Kirk begab sich zu Spock und Piper. Der erste Offizier sah wie üblich aus, aber auf das Aussehen des alten Arztes hatten sich die langen Stunden äußerst negativ ausgewirkt.
»Was haben Sie?« fragte der Captain.
Eines der Displays über ihren Köpfen schaltete auf die vielfarbige Darstellung eines komplizierten, spiralförmigen Musters um.
Die biologischen Proben, die die Crew der Constellation sammelte, enthielten einzigartiges und komplexes genetisches Material, Captain, sagte Spock. Ein Team in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Sternflotte hat diese Gensequenz das Taurus-Meta-Genom genannt.
Es ähnelt unserer DNA, ergänzte Piper, ist aber sehr viel komplizierter.
Wie viel komplizierter?
Kirk sprach nicht aus, was er wirklich wissen wollte. Kompliziert wie Warp-Geometrie oder wie Gary Mitchell auf Delta Vega.
Spock vergrößerte das Bild über ihren Köpfen und sagte, »Das Taurus-Meta-Genom beinhaltet eine riesige Menge von Rohinformationen, verschlüsselt in einer biochemischen Matrix. Verglichen mit jedem menschenähnlichen genetischen Material, das wir im Moment kennen, ist es in einer Größenordnung der 7. Potenz komplexer.«
Kirk begriff nur langsam, sah das Bild auf dem Display aber mit neuem Respekt an. Spock fügte hinzu,
»Sein potenzieller Wert für die Wissenschaft ist unermesslich.«
»Wenn Sie so etwas sagen, Mr. Spock, dann bedeutet es etwas.« Kirk sah Piper an.
»Woher kommt es?«
Piper deutete auf die Bezeichnung, die kleingeschrieben am unteren Ende des Displays stand.
»Ravenna 4, Captain. Ein Erkundungstrupp kratzte es zusammen mit ein bisschen Schimmel ab. Sie wussten gar nicht, was sie da gefunden hatten, ehe die Constellation das System schon lange verlassen hatte.«
Das hatte Kirk verstanden.
»Schimmel?« »Nur die ersten 6 Basenpaare scheinen direkt mit dem Schimmel verwandt zu sein«, sagte Piper und deutete auf die betreffenden Moleküle. »Die nächsten 5 Paare sind anscheinend Schwellenproteine, entworfen, um das genetische Material des Schimmels von dem Rest der Sequenz abzugrenzen.«
»Also ist der Schimmel nur eine Art Trägerstoff?«
»Präzise, Captain«, sagte Spock. »Es gibt ebenfalls eine Wiederholungssequenz, die vielleicht dazu dient, möglichen Fehlern bei der Replikation vorzubeugen. Ich habe nie zuvor eine solche Symmetrie bei einem Genom gesehen. Wenn ich eine meiner Sachkenntnis entsprechenden Vermutung äußern sollte, würde ich sagen, dass diese Sequenz künstlich hergestellt wurde.«
Gentechnik.
Nur die Erwähnung dieses Begriffs rief Kirk Erinnerungen an seine Zeit an der Akademie ins Gedächtnis, wo er im Ethikunterricht mehr als einmal über die Folgen von biologischer Optimierung für eugenische Zwecke aufgeklärt wurde. Trotz der vernünftigen Annahme, dass das Versagen der Menschheit in ihrer Vergangenheit auf diesem Gebiet nichts mit dem zu tun hatte, was er hier sah, schauderte er. Dann streifte er seine spontane Reaktion ab.
»Ist das eine Blaupause für eine Lebensform?«
»Unwahrscheinlich, Sir«, sagte Piper. »Es sei denn, sie hat die Größe eines kleinen Mondes. Ich denke, dass Mr. Spock den Nagel auf den Kopf getroffen hat, als er sagte, dass es wie ein Informationsspeicher aussieht. Ich würde sagen, dies sind Ursprungsdaten.«
Die Ungenauigkeit dieser Aussage frustrierte Kirk.
»Wofür?«
Piper und Spock setzten wahre Pokergesichter auf. Schließlich sagte der erste Offizier,
»Unbekannt.«
Kirk sah eine Möglichkeit, seine Fragen fortzusetzen, und wandte sich an Xiong.
»Und das ist der Grund, warum Sie auf Ravenna waren?«
Xiong sah von seiner Arbeit an der benachbarten Station auf.
»Ja, Sir, ich kam mit der Crew der Sagittarius wegen einer Kartografierungsmission hierhin.«
»Und dabei haben Sie das Artefakt entdeckt?«
»Um es kurz zu machen, ja.«
»Das ist noch nicht alles, Captain«, sagte Scott.
»Schauen Sie mal hier.«
Die ganze Gruppe bevölkerte nun die 2. Wissenschaftsstation, als Scott seine Arbeit auf das Display über ihren Köpfen transferierte. Drahtgittergrafiken überlagerten virtuelle Modelle des intakten Artefakts, das Xiong unter der Oberfläche von Ravenna 4 entdeckt hatte.
»Mit der Energie, über die dieses Ding verfügt haben muss, müsste seine Reichweite ungeheuer groß gewesen sein.«
Schon wieder verschaffte ihm der Sachverstand einer seiner Senioroffiziere das Gefühl, als wäre er ständig einen halben Schritt hinterher.
Seine Reichweite, Mr. Scott? Reichweite wofür?«
Scott schien schockiert zu sein, dass er das erklären musste.
»Für Übertragungen, Sir.«
Er zeigte auf die Display-Grafik und fuhr fort.
»Ich habe es nicht sofort gesehen, bis Lieutenant Xiong mir die vollständige Anlage in einem Stück gezeigt hat. Dann fiel es mir sofort auf. Es sieht aus wie eine übergroße Subraum-Relaisspule.«
Er drückte einige Knöpfe und fügte Pläne hinzu, die das Bild überlagerten. Dies sind die Systeme, die D'Amato unter dem Ding entdeckt hat, ehe es in die Luft geflogen ist. Man kann es drehen, wie man will, aber die Gesetze der Physik ändern sich nicht. Das hier ist ein Subraumtransmitter.